Hallo und herzlich willkommen zu Fabrikfunk, dem Podcast der Industriemuseen von LVR und LWL. In jeder Folge stelle ich euch einen spannenden Menschen vor, der uns von seinem Leben und seiner Arbeit erzählt. Mein Name ist Nadine Haddad. Ich bin Journalistin und die Moderatorin dieses Podcasts. Und heute bin ich im LWL-Museum Schiffshebewerk Henrichenburg. Das Gespräch findet zum Thema der kommenden Sonderausstellung Container, die globale Box statt. Heute sprechen wir über globalen Handel, die Arbeit und das Leben auf einem Containerschiff. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Beate Stelzer. Sie ist Kapitänin eines Containerschiffs. Moin Beate.
Moin Moin.
Oder sagt man Ahoi?
Nee, weder noch.
Was sagt man denn? Einfach Hallo?
Good morning.
Good morning. Ja, wahrscheinlich immer Good morning, weil du international unterwegs bist.
Genau.
Ganz okay, genau. Sehr gut. Wir sitzen ja heute hier, deswegen halt's auch leicht. Ich weiß nicht, ob du es hörst.
Bisschen.
Wir sitzen auf dem Museumsschiff Ostara, einem rund 100 Jahre alten historischen Schleppkahn, der früher Güter wie Kohle und Eisenerz für die Industrie über Flüsse und Kanäle transportierte. Es ist ja ein Podcast, deswegen beschreibe ich euch das mal. Also der ist wirklich super lang. Und wir haben hier unser Podcaststudio aufgebaut und sitzen jetzt einfach auf dem Schiff. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du bist Kapitänin und arbeitest auf einem Containerschiff. Was bedeutet das?
Was bedeutet das? Ja, es ist. Ich könnte jetzt sagen, es ist ein Beruf wie jeder andere, ist es aber nicht so ganz. Das will ich wohl zugeben, wie man es auch immer nimmt. Es ist schon anders und in vielerlei Hinsicht auch besonders natürlich, weil wir nicht jeden Morgen zur Arbeit gehen. Wir gehen auch zur Arbeit, aber wir verbringen eben auch viel Freizeit miteinander.
Ja, du bist Kapitänin, also du lenkst, steuerst, fährst ein Containerschiff um die Welt. Was ist genau ein Containerschiff? Was können wir uns darunter vorstellen, wenn manche Leute einfach noch gar keine Ahnung haben?
Ein Containerschiff ist einfach ein großes Schiff in der Regel. Das kann aber auch schon mit 100 Metern losgehen tatsächlich. Ist ein großes Schiff, in dem eben Containerboxen gestapelt werden. Und zwar eben unter Deck und auch auf Deck. Also auf dem Deck oben drauf. Ja, und da gibt es so kleinere, wie gesagt, die können 100 Meter lang sein, aber das kann eben auch 300 oder 400 Meter lang sein. Und in diesen Boxen, das ist wie Lego, so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen, finde ich. Also das ist immer ein schönes Beispiel. Man stapelt halt diese kleinen Lego-Klötzchen übereinander und in diesen Lego-Klötzchen ist dann halt jede Menge unterschiedliche Ware drin.
Was zum Beispiel ist in diesen Containern? Man sieht ja manchmal die Container.
Also ganz, ganz tolles Beispiel ist immer, was eigentlich alle mittlerweile kennen, sind Handys oder auch Computer, sind jede Menge aus Asien, ist sehr viel Technik, die wir haben. Es kann Bekleidung drin sein, die kann aus Indien, Bangladesch oder Korea kommen oder aus Südafrika haben wir zum Beispiel auch Früchte. Es gibt auch besondere Container. Container sind ja nicht einfach nur eine Box, kann auch ganz speziell ausgestattet sein zum Kühlen. Das sind dann sogenannte Kühlcontainer, da sind dann Früchte drin oder man hat Rindfleisch, die berühmten Steaks aus Argentinien. Die kommen auch über Container, tiefgefroren sind die in diesem Container. Dann spielt eben diese speziellen Kühlcontainer oder aber auch die Banane aus Ecuador. Also das ist wirklich, eigentlich wird alles verschifft.
Eine Zahl, die mir vor der Recherche auch nicht so bewusst war, dass 90% aller Produkte in Schiffscontainer transportiert werden. 90% aller Produkte, die wir so nutzen, das ist so eine große Menge.
Wir sind ja insgesamt weltweit global vernetzt, wenn man das so will. Also Papierproduktion, auch Papier wird über Container verschifft. Also es ist wirklich, es wird Gefahrgut transportiert für weitere Herstellung oder für die Industrie. Es wird Spielzeug transportiert. Es hat sich einfach bewährt, da der Container so schön wie Lego eben zu stapeln ist. Aber es gibt natürlich auch, wir transportieren auch ganz viel Maschinenbauteile zum Beispiel. Und das sind dann sogenannte offene Container. Sind nicht alle abgeschlossen wie so eine Geschenkebox, sondern sie können auch offen sein.
Bevor wir zu den Waren an Bord kommen, weil da will ich dich auch noch ein paar Fragen zu fragen, nehmen wir uns erstmal mit, wie so ein Alltag bei dir aussieht. Also stehst du auf, machst du den Kaffee, wann geht der morgen los? Mal uns mal ein Bild.
Genau, also es hängt bei uns immer ein bisschen davon ab, bin ich auf See oder bin ich in einem Hafen oder habe ich zum Beispiel am frühen Morgen eine Ansteuerung für einen Hafen. Wenn ich auf See bin, was uns meistens das Liebste ist, draußen zu sein, ich habe einen Arbeitsalltag, meiner beginnt, sagen wir mal, ich stelle mir so um 6 meistens den Wecker. Dann mache ich mir morgens meine Tasse Tee. Das trinke ich morgens sehr gerne. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen Frühgymnastik-Mensch. Also ich mache mir dann immer noch ein paar Minuten meine Yoga-Übung und gehe unter die Dusche und dann gucke ich mal beim ersten Offizier um die Ecke auf der Brücke, denn der ist zwischen 4 Uhr und 8 Uhr morgens auf der Brücke. Und der erste Offizier ist ja mein Stellvertreter und mit dem bespreche ich dann so den Tag. Also der erzählt mir dann auch, was gemacht werden muss an Wartungsarbeiten, wo er spezielle Genehmigungen braucht, die ich ihm miterteilen muss. Also das ist dann sozusagen das Vier-Augen-Prinzip, wo wir eben drauf gucken. Da muss ich dann bestimmte Sachen mit genehmigen, die muss er ausfüllen. Das läuft mittlerweile alles digital. Ja, und wir besprechen den Tag und dann kommt der dritte Offizier. Der ist immer von 8 bis 12 Uhr auf der Brücke. Der dritte ist immer noch so ein bisschen unerfahrener. Also der hat immer die Wachen von 8 bis 12 auch abends. Und das ist einfach eine Zeit, da sind noch viele Leute wach, die ihn noch unterstützen können, einschließlich mir. Ja, und dann frühstücke ich meistens mit dem ersten Offizier zusammen. Und dann macht er seine Besprechung mit seinen Deckjungs und beginnt eben die Arbeiter einzuteilen dafür, also die Matrosen. Und ich gehe meistens morgens dann erstmal an den Computer und gucke, was sind denn so für E-Mails reingekommen. Denn ein großer Anteil ist tatsächlich auch administrative Aufgaben. Also wirklich gucken, kommen Anfragen von der Reederei oder muss ich Papiere vorbereiten für den nächsten Hafen, um uns anzumelden als Schiff, auch wann wir reinkommen, bestimmte Sachen auch genau festlegen, zeitlich. Ja, und das nimmt eine ganze Menge Zeit in Anspruch.
Du wohnst ja wie ich in Berlin. Da gibt's ja keinen Hafen. Wo fährst du los? Wo ist denn dein Starthafen?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wann ich ablöse den Kollegen. Und wir fliegen tatsächlich, ich sage mal, ich brauche eigentlich nur einen Flughafen in der Nähe. Und wir fliegen dann tatsächlich auch zu den Schiffen hin. Also das kann sein, ich fliege entweder vielleicht nach USA oder ich fliege nach Korea oder nach Shanghai oder häufig auch Singapur sind ja große Häfen. Oder Tanjung Pelepas, das ist Malaysia, das ist auch ein Riesenhafen. Und da lösen wir dann den Kollegen ab.
Ah, interessant, aber was du gerade erzählt hast, mit von wegen von 4 bis 8 Uhr morgens, gehst du dann mal hin und wo trinkst du denn deinen Kaffee und machst deine Gymnastik? Im Hotel, in der Nähe vom Hafen?
Nö, das mache ich bei mir an meiner Kammer, das mache ich bei mir selber. Wir sprechen übrigens auch von Kammer oder im Englischen ja Cabin und das mache ich so für mich. Das ist nochmal so meine 5 Minuten
auf
dem Schiff, ganz genau. Okay. Denn ich bin ja auf See, da kann ich ja nicht runter. Ne? Und wenn ich 4 Wochen auf See bin oder 3 Wochen, je nachdem, wenn ich über eine Pazifiküberquerung mache, kann ich auch mal 3 Wochen auf See sein. Je nachdem natürlich, wie schnell ich fahre, damit hängt das ja zusammen. Und dann ist das so mein Morgenbeginn.
Okay, das heißt aber, wenn du arbeitest, bedeutet es eigentlich, dass du auf See bist. Das bedeutet nicht immer, dass du auch fährst, aber es bedeutet, wenn du arbeitest, dass du immer auf dem Containerschiff wirklich bist.
Ich bin fest auf dem Schiff, ja. Genau, die entsprechende Zeit für meines Einsatzes. Also ich fahre zum Beispiel 3 Monate am Stück, die bin ich tatsächlich unterwegs und da bin ich dann beheimatet auf meinem Schiff. Und wenn wir in den Hafen einlaufen, was ja auch mal morgens sein kann zum Beispiel, dann muss ich manchmal um 3 Uhr aufstehen, also ganz ungnädige Uhrzeiten eigentlich. Aber dann bin ich eben früh morgens wach und würde eine, wir nennen das Ansteuerung, an den Hafen mit dem ersten Offizier zusammen machen. Und weil man da einfach mehr zu tun hat natürlich. Ne? Man hat Funkverkehr mit dem Hafen, meldet sich an oder sind andere Sachen, die besprechen werden müssen. Wir müssen immer Lotsen an Bord nehmen und so. Also das ist ein ganz anderer Arbeitsaufwand. Aber ich bin immer auf dem Schiff, selbst wenn ich mal 2-3 Tage oder auch mal eine Woche in einem Hafen liege, mit dem Schiff ist meine Übernachtung immer auf dem Schiff.
Und sag mal, um nochmal dich und so dein Alter kennenzulernen. Also du bist 3 Monate im Jahr auf See oder wie ist das?
Nein, ich bin ja und nein. Also ich bin 3 Monate auf See, dann bin ich in der Regel 3 Monate zu Hause und bin dann wieder 3 Monate auf See. Also so man kann sagen, ich bin im Prinzip übers Jahr gesehen ungefähr ein halbes Jahr weg.
Okay, und in diesem halben Jahr arbeitest du aber durch?
Genau, also wenn ich jetzt in diesen 3 Monaten, ich arbeite jeden Tag,
ja.
Also 12, manchmal 16 Stunden oder mehr, je nachdem, was anliegt, was passiert, wenn irgendwelche Sachen sind, die mehr Aufmerksamkeit erfordern, dann ist das eben auch tatsächlich so.
Wie kriegst du das mit Privatleben organisiert?
Ja, das erfordert eine enorme Logistik für einen selber. Also man muss sich tatsächlich wirklich gut organisieren. Das ist einfach so. Also meine Eltern sind leider verstorben, aber ich kann mich also noch an die Zeit auch erinnern. Und das ist dann schon schwierig, wenn man Eltern hat und wo man sich kümmern möchte und so. Also da braucht man eine unheimliche Logistik um sich herum, ein Netzwerk.
Ja.
Und so ist es auch für alle privaten Dinge, die nach der Wohnung gucken oder die nach der Post gucken.
Na klar, also die alltäglichen Sachen.
Genau, einfach. Das ist tatsächlich so. Da braucht man ein großes Netzwerk und ein Background an Leuten einfach. Das ist so.
Und wenn du auf See bist, vermisst du zu Hause oder ist das Schiff dein Zuhause?
Das Schiff ist auf jeden Fall mein Zuhause in dem Moment. Ich mache es mir auch immer sehr gemütlich, also so, wie ich es gerne hätte. Da hat ja jeder so ein bisschen andere Prioritäten. Und wenn ich eine Kabine übernehme, die chaotisch ist, weil der Kollege so chaotisch gelebt hat, dann wird das erstmal aufgeräumt, ne? Weil ich das nicht so gut ab kann. Also bei mir sind die Dinge, die haben alle ihren Platz und dann fühle ich mich wohl. Und das gehört aber immer dazu. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also das machen eigentlich alle Kollegen.
Also ich bin auch irgendwie mit meinem Job viel unterwegs und da sagen schon irgendwie Freunde und Freundinnen manchmal so, krass, du bist so viel unterwegs und so viel weg etc. Wurde dir das manchmal so auch gefeedbackt, ach, jetzt bist du schon wieder so lange weg? Oder würdest du sagen, in deinem Familien- und Bekanntenkreis einfach Leute, die das akzeptieren, die das unterstützen und danach bist du ja wieder 3 Monate voll verfügbar, ne? Also das ist genau. Ja, so der Vorteil.
Genau, das ist tatsächlich dann so. Also ich sag mal so, es sortiert sich natürlich ein bisschen aus, das ist so, aber das, was an Freunden übrig bleibt, klingt vielleicht nicht so nett, aber es ist tatsächlich so, was da ist, was übrig bleibt, das sind die, die eigentlich immer mit dabei sind, mit denen man durch dick und dünn geht und die einem auch helfen oder unterstützen, wenn was ist. Und mittlerweile ist es ja auch so, die Zeit hat sich ja enorm gewandelt. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da gab es ein Satellitentelefon auf der Brücke, da hat der Kapitän dann mal erlaubt, dann konnte man für $6 die Minute telefonieren. Muss man sich mal vorstellen. Heute haben wir alle Satellitenschüsseln, wir haben also einen Satellitendom, weiß das bei uns ja, und wir haben WLAN und wir können alle über die normalen Messenger-Netzwerke uns miteinander verbinden. Ich kann darüber sozusagen kostenlos telefonieren, ich kann Videotelefonie machen, ich kann den anderen sehen. Also das hat sich enorm verändert und damit natürlich auch genauso auch, wenn ich jetzt sage, früher war es schwieriger, ich musste vielleicht jemanden für die Post, der genau hinguckt. Vieles kann ich heute online machen, das hat sich schon deutlich verbessert in dem Sinne.
Und würdest du aber sagen, du bist vom Menschentyp, der auch gut alleine klarkommt?
Ja, das musst du. Also das ist tatsächlich auch so. Also deswegen machen wir ja auch im Studium diese Praxissemester. Man muss einfach gucken, kann ich das eigentlich? Und ich muss ja auch, wenn ich ein Problem habe und dann überlege ich, wie mache ich denn das jetzt? Ich kann jetzt nicht so einfach die Freundin anrufen oder ich sage jetzt mal einen Kumpel, der jetzt sich damit besonders auskennt. Das ist nicht so einfach. Kann man schon machen auf eine gewisse Weise, aber ich habe mich dann immer morgens bei mir, wir haben auch immer einen Sportraum an Bord und dann setze ich mich auf ein Rudergerät und dann rudere ich da eine halbe Stunde und dann fällt mir das in der Regel ein oder spätestens dann beim Yoga. Also ich habe tatsächlich für mich einen Weg gefunden, wie ich Probleme löse. Natürlich auch im Gespräch mit meinem Stellvertreter oder noch einem der anderen Offiziere. Oder ich sage, komm, wir machen ein Meeting und wir klären das, wie können wir das Problem jetzt so lösen, dass es für alle verträglich ist.
Hast du dich in Anführungsstrichen hochgearbeitet, bis du diese großen internationalen Reisen über den Pazifik machen konntest oder wolltest du direkt so internationale Reisen machen?
Ich wollte tatsächlich auch das große Patent, so sagen wir, in Deutschland erlangen. Also ich wollte tatsächlich auch die großen internationalen Reisen. Also ich wollte kein Kymo-Fahrer, wie man immer sagt. Ja. Kymo ist Küstenmotorschiff. Ja. Das wollte ich nicht. Ich wollte tatsächlich weltweit fahren. Also von Anfang an, ja.
Wie bist du dazu gekommen, dass du diese Vision hattest? Ich möchte mit diesem Riesenteil, also größer geht es nicht, Pazifik zum Beispiel überqueren.
Genau, also eigentlich muss ich da immer zurückgehen in die Kindheit tatsächlich. Ich hatte eine Tante an der Ostsee in Travemünde und habe da immer die großen weißen Fähren gesehen. Das war so mein Punkt. Und ich habe immer gedacht, ach, ich möchte auch gerne mitfahren. Da war ich halt Kind und das ist ja auch schon hoch, die Brücke weit oben und hätte gern diesen wirklich weiten, schönen Blick gehabt. Ging aber nicht. Ja, und dann habe ich ja erst einen anderen Beruf gelernt.
Erzähl uns den gerne nochmal. Ich weiß ihn, weil es ist so spannend. Ich liebe ja, deinen,
genau. Ich habe eigentlich tatsächlich erst Krankenschwester gelernt und habe auch noch Weiterbildung zur Fachkrankenschwester für Anästhesie-Intensivmedizin und habe auch lange Zeit in der Anästhesie gearbeitet, auf Intensivstationen. Also es hat auch Spaß gemacht, aber dann bei so einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt tatsächlich noch was anderes machen will, dann muss ich jetzt damit anfangen. Ich war dann Ende 30 und weil ja für die Nautik und für das große Patent, ich habe da auch noch eben sozusagen draufgesetzt, den Diplom-Ingenieur. Und da braucht man eben auch noch mal 4 Jahre Studium und da sind 2 Praktika dabei. wo man dann als Studentin eben zur See fährt. Also auch, das fängt auch tatsächlich so an, was eigentlich ganz, ganz geschickt gemacht ist, weil man dann eben auch erstmal feststellt, ob man überhaupt seefest ist. Ne? Das ist ja immer so ein Punkt, wenn man das vorher nicht so weiß. Ich komme aus keiner seefahrenden Familie, kannte das also nicht wirklich. Und eine Fährenüberfahrt ist natürlich nochmal was völlig anderes. Ne?
Was war deine erste Fahrt?
Ich bin in Emden losgefahren. Es war ein kleineres Schiff. Als Praktikantin kann ich mich noch gut erinnern. Wir sind nach Spanien gefahren, tatsächlich eher küstennah in dem Sinne. Aber wir hatten Windrotoren, also so Windkrafträder zerlegt, hatten wir auf diesem Schiff. Also das war nochmal eine besondere Fracht auch. Man muss das ganz besonders, wir sagen ja so schön, laschen. Also das war auch so ein Schiff, das nennt sich ein Multipurpose-Schiff. Also da kann man einen Container draufstellen, aber man kann eben Schüttgut fahren, man kann aber auch Schwergut fahren. Darunter läuft das. Da werden halt Maschinenteile draufgesetzt und die müssen ganz besonders gelascht werden, also festgezurrt werden. Und das für mich war das ein Lernfaktor auch. Ich wollte das einfach lernen und sehen. Und ich weiß, dass ich damals, ich war ja schon Ende 30, ich musste so eine 11 Meter Bordwand hoch auf so einer 90 Grad Leitner da hochklettern. Und ich habe mir gedacht, nicht umdrehen, nicht runtergucken. Also es sind so Erinnerungen, die daraus noch geblieben sind. Ja. Ich habe in diesen Monaten dort an Bord, da habe ich innerhalb von 2 Monaten, 2,5 Monaten, habe ich irgendwie 11 Kilo abgenommen.
Weil du die ganze Zeit nur am Klettern warst.
Ja, ich war die ganze Zeit nur am Klettern und es war wahnsinnig anstrengend. Jedes bisschen Babyspeck war dann völlig weg. Also ja, aber das Essen war trotzdem sehr gut. Das ist bei uns immer ein wichtiger Faktor. Ich auf allen Schiffen wird da immer sehr geguckt, Wert drauf gelegt, weil das eine extrem schwere, körperlich schwere Arbeit ist. Nicht für jeden, für mich als Kapitän inzwischen nicht mehr so, ne? Aber für meine Mitarbeiter an Deck und auch unten in der Maschine ist es schon so.
Du hast mir jetzt von deiner ersten Fahrt erzählt. Was war so deine Highlight-Fahrt, wenn du jetzt sagen musst, okay, oder die Fahrt fährst du immer wieder, weil das ist die schönste oder aufregendste?
Also es gibt zwei Sachen, die ich besonders gerne mache. Das ist einmal durch den Panama-Kanal fahren. Das ist tatsächlich wunderschön. Das ist also ein unglaubliches Naturerlebnis. Und ich habe mir wirklich auch einen Wunsch erfüllt. Das hat auch geklappt mit der Reederei, dass ich 2 Schiffe fahren konnte, Neubauten damals aus Shanghai, den Amazonas rauf nach Manaus. Das war also eigentlich, ich wollte immer mal den Amazonas hochfahren nach Manaus.
Warum wolltest du das so gerne?
Ich wollte einfach in diese Natur, in diesen Dschungel und das fand ich einfach unglaublich.
Und war es dann auch, hat sich das dann so?
Ah, fantastisch.
Wieso? Erzähl uns, was war daran so besonders?
Ja, die Natur einfach um einen herum und man fährt ja tatsächlich 3 Tage fährt man. Also das ist Wahnsinn und auch diese Natur zu erleben, das ist unheimlich schön. Also das sind ganz andere Geräusche, die Vogelgeräusche auch und das Wasser der Amazonas ist vom Gewässer her völlig, also es ist total spannend. Man hat in der Zeit auch tatsächlich Lotsen an Bord, diese 3 Tage. Die auch sehr eigenverantwortlich dann eben fahren. Man musste eigentlich gar nicht so groß anwesend sein. Wir haben das zwar schon so gemacht, aber es ist schon unheimlich bewundernswert da. Also die Natur ist wirklich, ja, es ist toll. Also man sieht einfach über den Wäldern, über diesem Grün. Man sieht morgens dann auch so diese Nebelwolkenwölkchen zum Teil. Und erst habe ich gedacht, oh je, am Anfang, man hört ja auch immer, der ist abgewaldet und gerodet. Ein bisschen sieht man das auch tatsächlich noch, aber es ist auch schon deutlich besser geworden an einigen Stellen. Also nachher am Amazonas, wenn man dann hochkommt, dann treffen sich ja diese 2 großen Flüsse und der eine ist eben warm, der andere ist kalt. Es ist einfach auch eine ganz tolle Sache. Also ich konnte ein paar Tage länger bleiben. Ich bin dann umgestiegen in ein anderes, wieder zurück dann sozusagen und hatte eine Woche dazwischen und konnte das dann eben da auch tatsächlich nochmal genießen. Also wir haben uns einen Überflug gegönnt, also mit so einer kleinen Cessna einmal das so von oben zu sehen. Und ich war auch tatsächlich noch eine Woche im Dschungel selber. Also das sind so, das klappt nicht immer, aber wenn es manchmal klappt eben und das war wirklich toll. Mal so eine Woche im Dschungel leben, das ist wie 3 Wochen Urlaub. Das hatte eine unglaubliche Entspannung, hätte ich auch nicht gedacht.
Weil also, du wahrscheinlich einmal komplett einfach runterfährst. Und
völlig. Also ich bin ja jetzt
von der ganzen Welt.
Genau. Und ich bin auch nicht der Insektenfan. Also das ist ja, da hatte ich schon ein bisschen Schiss auch mit diesem ganzen, was da so krabbelt und kreucht und fleucht. Aber Das ist einfach wunderbar gewesen.
Lass uns noch mal zu dem Containertransport und den Waren, die so an Bord sind, kommen. Wie werden Container genau verladen? Wie lange dauert das? Und bist du da auch mit dabei?
Nicht direkt. Also ich sehe es natürlich von meiner Kamera aus. Ich sehe, da geht's jetzt los. Also verladen werden die in modernen Häfen über sogenannte Gentries. Das sind so Kräne, Kranbrücken, die sich so über die Schiffe runterfahren. Man sieht es immer sehr schön bei den Nachrichten, wenn über Wirtschaft berichtet wird. Da ist immer ein Bild von Containerhäfen. Und da fährt dann einer lang und hebt diesen Container an und setzt ihn dann an Land auf Trucks, also auf LKWs. Und dann werden die abtransportiert und so wird auch wieder geladen. Wie lange etwas dauert, das kommt immer auf den Hafen drauf an und wie modern der Hafen ist. Ich sag mal, ich habe 800 Container in Hongkong oder in Singapur, dauert das 4 Stunden, 5 Stunden. Bin ich aber in Angola oder in Nigeria, brauche ich eine ganze Woche mindestens. Da wird noch mit eigenen Kränen, da sind oft Schiffe, die noch selber Kräne auch haben, dann gelöscht. Das dauert viel, viel länger.
Lass uns mal dazu kommen. Ich habe es eingangs schon gesagt, 90% aller Produkte werden in Schiffscontainern transportiert. Also die Weltwirtschaft und die Globalisierung wäre gar nicht so möglich, wenn es nicht Containerschiffe gäbe, die diese ganzen Produkte durch die Welt transportieren. Wie wichtig siehst du die Rolle der Schifffahrt und der Containerschiffe innerhalb dieser Weltwirtschaft und Globalisierung?
Ja, enorm wichtig, weil vieles wären, also man muss sich das wirklich mal überlegen, das, was ich in der Hand habe, wo kommt das her und wie kommt das überhaupt zu uns? Also insofern ist es schon enorm wichtig, das auch am Laufen zu halten. Ansonsten würde uns einiges fehlen. Und wenn wir einfach hier auf den Tisch gucken, was hier so steht an Technik, da ist das meiste nicht aus Deutschland, denke ich.
Ja, also. Hast du manchmal Angst an Bord oder hattest du schon mal Angst an Bord?
Nein, eigentlich nicht, nein.
Also du bist, würde ich sagen, auch wenn ich dich erst kurz kenne, wahnsinnig tiefenentspannt. Aber wenn du jetzt probieren müsstest, eine Geschichte zu erzählen, die schon sehr aufregend war, auch wenn sie dir keine Angst gemacht hat, was war die? Wir brauchen hier so ein bisschen Team. Oh.
Die aufregend war, ach Gott, naja, ja, was war aufregend? Also
weiß ich nicht mal, irgendwie so ein verrückter Sturm oder du warst auf dem Boot und
Sturm hatte ich in Asien mal, da war ich aber Offizierin, da war ich selber nicht Kapitänin. Da kann ich mich erinnern, dass wir tatsächlich mal im Hurricane rein, der hat gedreht, also wir wollten den umfahren, dann hat das blöde Ding gedreht. Die haben ja sonst so eine Laufbahn, die man so vorhersagen kann. Das hat aber nicht gemacht, hat sich da nicht dran gehalten, sondern hat gedreht, ist zurückgekommen und wir haben das auch wirklich ordentlich abgekriegt und waren dann plötzlich so in der Mitte, in dem Auge dieses Sturms. Und dann hat man wirklich so drumherum, wie es beschrieben ist, wirklich so grünes Wasser, weil wirklich von unten hoch alles wirklich aufgewühlt war. Und dann ist es Totenstille und das ist schwer beeindruckend.
Das ist so um euch, ist so wie so dieser Hurricane, so
da tobt es aber
um euch herum.
Genau, so genau. Und du bist im Auge und es ist völlige Stille, total ruhig. Das Wasser ist richtig, richtig grün und also das war schwer beeindruckend. Also
habt ihr da alle einfach nicht miteinander geredet, sondern das einfach beobachtet?
Einfach beobachtet, weil alle, die in der Regel zur See fahren, die sind einfach von der Natur überwältigt immer wieder und da gibt's immer wunderbare Beispiele, auch für schlechte Tage, wenn man mal einen blöden Kollegen hat, was ja immer sein kann, die überall dann entschädigen viel solche Sachen. Aber das war natürlich schon sehr besonders und wir sind da Gott sei Dank richtig gut wieder rausgekommen auch. Aber das ist mir so schwer in Erinnerung geblieben.
Ja, das klingt auch super, super spannend. Bei diesem Hurricane, den ihr hattet, seid ihr da geschwankt?
Ja, schon. Also wir sagen ja krängen oder eben eine List bekommen, also eine Seitenbewegung, die schon mal 10 Grad ist schon heftig. Also da fliegt man schon ganz schön hin und her. Und da bleibt auch nichts mehr still auf dem Tisch. Ne? Also da muss alles gesichert werden, was wir vorher natürlich alles machen und trotzdem. Da muss man sich selber auch festhalten. Also gerade, weil man oben auf der Brücke ist ja immer so der höchste Punkt. Da fliegt man noch mehr hin und her als jetzt die unten in der Maschine. Und dann kann es schon mal sein, wenn das über mehrere Tage geht, so ein schlechtes Wetter, dann werden durchaus mehrere Leute seekrank. Weil es tatsächlich so ist, man kommt auch im Schlaf nicht zur Ruhe. Man rutscht in den Betten hin und her, selbst wenn sie sich dann so anders legen, dass man nicht rausrollt. Aber man kann sich ja dann auch zum Beispiel quer zum Schiff, dann rutscht man immer nach vorne und nach hinten im Bett. Also das heißt, der Körper ist permanent in Bewegung und dadurch hat man eine Grundmüdigkeit, die man bekommt. Und das macht dann irgendwann seekrank. Also ja. da wird einem dann nicht so gut. Also das kenne ich auch. Für mich ist es dann einfacher. Ich gehe oben auf die Brücke, ich sehe einen Horizont, habe die Augen für eine Weile ruhig. Dann beruhigt sich das auch wieder. Aber der Koch in der Kombüse, der kämpft schwer mit den Töpfen und mit sich selbst. Ne?
Na klar, auf jeden Fall. Es gehen ja jährlich hunderte von Containern auch verloren. Passiert es dann, wenn es einen Sturm gibt, zum Beispiel bei diesem Hurricane? Also sind da Container von Bord gegangen in so einem Moment?
Natürlich kann immer was passieren. Also man kann das gar nicht so ganz ausschließen. Das ist schon richtig. Aber wo ich auch eben sehr darauf achte mit meinem ersten Offizier, dann, wenn wir Atlantiküberquerung haben, Pazifiküberquerung, dass nochmal wirklich alle Reihen vorher durchgegangen werden und alles nochmal wirklich nachgezogen wird. Ne? Trotzdem kann das natürlich immer passieren. Auch ein Container kann mal so einknicken und dann kriegt das Ganze eine ziemliche Schlagseite, was dann wieder zur Schlagseite des Schiffes führen kann. Also das ist schon nicht ungefährlich.
Nee. Und vor allem, wenn da Gefahrengut oder irgendwas in den Containern ist, die will man ja auch, also die sollen ja auch nicht auf dem Meeresgrund einfach liegen. Ne?
Und nein, das sollen sie nicht, genau. Und auch schwimmende Container sind für alle gefährlich, auch für uns. Die schwimmen ja erstmal, bevor sie untergehen. Und die, wenn sie da dran vorbeifahren, man sieht die nicht und man knallt gegen. Wir haben ja kein unteres Radar in dem Sinne. Ne?
Bist du schon also, gegen Container
geknallt? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Aber das ist schon nicht ganz ungefährlich und natürlich auch für kleinere Schiffe.
Ja, klar.
Es ist ziemlich gefährlich.
Du hast gerade schon gesagt, wie im normalen Leben auch, kommt man mal mit dem einen besser klar und mit dem anderen weniger gut klar. Wenn du auf Land bist und dir jemand nicht so gefällt, dann gehst du halt einfach weg. Wie machst du das auf dem Schiff? Da ist jemand und du denkst, den mag ich wirklich gar nicht.
Genau, und dann sitzt er auch noch an meinem Tisch und ich muss mit dem essen.
Ja, genau.
Und dann schmatzt er vielleicht noch
laut
oder
richtig nervig.
Also bei den Seeleuten ist das immer so, das habe ich sehr früh gelernt, man muss alles ansprechen. Es ist tatsächlich so. Also wir müssen sofort in die Kommunikation gehen. Jetzt haben wir aber einen Kollegen, der super nervig ist, der will nicht reden, der hat irgendwas, da kann man nichts machen. Ne? Das ist dann tatsächlich so. Das muss man dann irgendwie tolerieren. Ne? Also es ist tatsächlich so, wenn es natürlich wirklich übel wird oder, ich sag mal ganz banal, der mobbt jemanden, ja. Ne? Dann ist natürlich schon, gibt schon die Ansage vom Chef. Das ist einfach so. Also da, bei uns ist da eben auch eine enorme Hierarchie, die hat auch was und die ist auch ganz bewusst so. Das wissen auch alle. Ne? Wer sich da völlig übel aufführt, der geht dann im schlimmsten Fall nach Hause, ne, im nächsten Hafen. Also das ist tatsächlich so. Also da es ist auf der einen Seite die Toleranz, aber wenn aber eben auch jemand so völlig aus dem Rahmen fällt oder was bei uns auch zum Beispiel ein absolutes No-Go ist, wir bestehlen uns auch nicht gegenseitig. Ne? Das ist auch so ein Punkt.
Ja klar, es ist wahrscheinlich, ihr seid halt alle eng beieinander. Ihr müsst extrem vertrauen, sowohl was eure Arbeit angeht, aber auch so eure
Privatsphäre. Wir sind aufeinander angewiesen, ne? In jedem Fall. Und das ist ganz, ganz wichtig und ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich könnte das Schiff alleine nicht fahren. Ne?
Mit einem Frauenanteil von über 7% liegt Deutschland sogar deutlich über dem durchschnittlichen internationalen Frauenanteil in der Schifffahrt von etwa 2%. In Deutschland gibt es rund 1000 Kapitäne und 9 davon sind Frauen. Das heißt, du bist eine von den 9 Frauen.
Ich bin eine von den 9.
9.
Das war gerade die letzte Statistik, ja.
Ja, genau. Das ist ja wirklich krass. Auch wenn man jetzt davon redet, du bist auch, also die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Schiff mit noch einer anderen Frau bist, ist sehr gering.
Ist gering, genau. Ich bin meistens auch alleine, das ist tatsächlich so.
Wie ist es für dich?
Ich habe mich dran gewöhnt.
Denkst du, wünschst du dir manchmal so ein bisschen so Girl-Support und denkst dir so, oder?
Ja, ich bin dem Girly-Alter ja entwachsen. Ne?
Okay, dann Woman-Support?
ja und nein. Also ich muss sagen, bei uns im Moment in der Reederei wird das schon auch gefördert und unterstützt. Also wir kriegen gerade auch nochmal so einen richtigen Bonus an Frauen, kommt nochmal rein. Ich habe mich nie versteckt. Also habe bei mir auch mal, ich sage mal ganz salopp, den Lippenstift.
Du hast doch heute einen schönen Lippenstift drauf, einen pinkroten.
Ich verstecke mich in dem Sinne nicht. Nee. Ne?
Du hast gerade schon gesagt, dass bei dir in der Reederei das auch so gefördert wird. Es gibt ja auch den Trend des Gender-Shifts. Kurze Erklärung zu dieser Begrifflichkeit für unsere Zuhörerinnen. Gender-Shift bedeutet, dass traditionelle Geschlechterrollen zunehmend aufgebrochen und neu definiert werden. Im beruflichen Kontext, dass Frauen zunehmend auch in Berufe und Positionen gehen, die historisch eher als Männerdomänen galten, wie zum Beispiel in der Schifffahrt oder auch in der Technik oder in irgendwelchen Führungspositionen. Gleichzeitig engagieren sich aber auch mehr Männer in Berufen, die traditionell eher von Frauen dominiert oder ausgeübt wurden, wie der Pflege oder der Erziehung. Siehst du diesen Trend des Gender-Shifts auch in der Schifffahrt?
Also bei uns ja, tatsächlich. Also es wird auch unterstützt und gefördert, auch durch Trainees, also so heißen die Auszubildenden bei uns ja, dass da wirklich tatsächlich auch geguckt wird, auch speziell auf Frauen da gefördert wird. Das ist also in dem Sinne gefördert wird, dass man sie nimmt, zulässt, dass man auch nochmal bewusst das macht. Wir nehmen zum Beispiel immer 2 Trainees zusammen und dann auch gerne eben 2 Frauen zusammen, als junge Frauen dann, die sich eben auch untereinander stützen können.
Findest du, dass auch mehr Frauen deiner Branche so gut tun würden?
Könnte ich schon sagen. Also mir wurde auch öfter gesagt, oh, das finden sie eigentlich ganz toll, eine Frau zu haben, weil die einfach nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und sei es einfach der schön gedeckte Tisch an Weihnachten. Ne? Oh, das ist tatsächlich so. Also man könnte jetzt auch sagen, es reduziert auf das, aber es gibt ja auch Männer, die da Spaß dran haben, etwas schön zu decken. Ne? Aber wenn jetzt jemand zu Hause ein schwer krankes Kind hat, oder Eltern, die präfinal sind, dann wie gehe ich in dem Moment um? Ich weiß, ich kriege den Kollegen so schnell nicht mehr nach Hause. Ja, oder wir versuchen sowas immer, aber das kann schwierig sein. Ja, dann ist ja auch so ein psychologischer Aspekt. Wie rede ich mit dem Kollegen? Wie kann ich ihn unterstützen? Ja. Mhm.
Aber wie ist das theoretisch machbar? Auch, dass vielleicht Frauen, die Kinder kriegen wollen, diesen Job ausüben. Also muss es dann eine andere Art von Förderung geben? Sind es vielleicht nicht die 3 Monate? Also wenn du das einfach mal so weiterspinnen würdest, wie wäre das möglich?
Ja, also wir haben das mal in einer meiner ersten Reedereien auch so ausprobiert, tatsächlich mal mit einem, wie alt war es, 6 oder 7, die ging noch nicht zur Schule, Kind, ausprobiert. Also erster Offizier war eine Frau und die Kleine war mit dabei und es hat richtig gut funktioniert, interessanterweise. Es muss eine wahnsinnige Vorbereitung, auch weil man auch Kindermedikamente an Bord haben muss. Ne? Das sind ja alles so Sachen, weil wir ja keinen Arzt an Bord haben. Und das war also mit großen Bedenken. Dieses Kind hat am Ende nicht mal ein Pflaster gebraucht, weil auch natürlich alle sich wahnsinnig gefreut haben. Also die gesamte Crew fand das super toll, weil da ein Kind war, auf einmal etwas, was normal ist im Leben. Und dieses Kind wurde so behütet. Also da gab es jeden Tag eine Eiskugel. Ne? Das war eigentlich gar nicht will als Elternteil, aber das war ein unheimlich tolles Projekt, das hat wirklich super funktioniert. Aber natürlich ist da schon der Punkt, das muss man sagen, also ich denke, da könnte man sagen, vielleicht entweder eine Europaküstenfahrt zu machen, also nicht so ganz weit weg oder dann eben tatsächlich nicht so lange Einsätze. Ne? Also 4 Wochen, 6 Wochen.
Aber du glaubst, theoretisch wäre das möglich?
Theoretisch ist es möglich.
Spannend, ja. Lass uns noch mal so ein bisschen zu Stichwort Containerschiff gleich Umweltsau, Ausführungszeichen, Fragezeichen gehen. Die Seefahrt macht mittlerweile 2,7% der jährlich weltweit vom Menschen freigesetzten Treibhausgasmengen aus. Das ist ungefähr so viel, wie Deutschland insgesamt pro Jahr ausstößt. Das war mir vor der Recherche auch nicht bewusst, das ist echt verrückt. Aber eben, jetzt müssen wir es hier auch nochmal betonen, 90% aller Produkte werden in Schiffscontainern transportiert. Ist Containerschiff und Umweltsau für immer, geht es für immer so weiter? Siehst du da die Zukunft? Siehst du Verbesserungen? Wo wird dran gearbeitet? Was ist so dein Gefühl?
Also da wird auf jeden Fall sich was ändern, weil wir machen das auch im Moment schon sehr deutlich. Es werden Schiffe entwickelt mit Maschinenantriebe, die entweder über LNG fahren, also Gase, oder auch Methanolgase, das ist jetzt gerade ganz, ganz neu auch. Ja, also ich glaube schon, das Öl wird zurückgehen, aber es ist immer noch sehr günstig. Also wenn man da sagt, okay, wir zahlen da ein bisschen mehr und nehmen das im Moment in die Produktion von CO2-freien Kraftstoffen rein, dann wird sich das ändern. Das glaube ich schon, aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Also der Gedanke ist, eigentlich wollen die Firmen das schon auch. Jeder möchte ja irgendwie, wenn man sich die Lieferketten anguckt, irgendwie vielleicht auch ein grünes Schiff haben. Aber dafür ist im Moment das Öl einfach noch zu günstig. Das ist einfach so. Man muss da vielleicht ein bisschen den Preis erhöhen, also einen gewissen Zwang auch irgendwie ausüben. Und diesen Gewinn dann in Methanolschifffahrt oder in LNG-Gase dann investieren.
Auf der einen Seite ist es ja super schön, dass du diese vielen internationalen Fahrten machen kannst, aber es bedeutet im Umkehrschluss, dass wir natürlich ganz viele Produkte von weit weg aus dem Ausland zum Beispiel hierher bringen. Hast du das Gefühl, dass es immer mehr zu einem Reshoring kommt, also die Rückverlagerung von Produktionsstätten aus dem Ausland zurück ins Industrieland?
Ja, es ist schon so eine Entwicklung auch da, dass ich auch natürlich überlege ich mir, wenn ich eine Kiwi essen will, kommt die aus Israel oder aus Neuseeland, will ich gar nicht sagen. Ich muss mir das natürlich wirklich überlegen, ne? Aber so ganz zurückdrehen werden wir das nicht können. Das gab ja auch allein gerade auch die Technik, die wir hier vor uns haben. Und wir sehen es jetzt gerade ganz schön ja auch an den Autos, ne, was da passiert.
Aber hast du das Gefühl, dass die Schifffahrt gerade in einem extremen Wandel ist? Wird es mehr? Ist es weniger? Wir sind ja hier bei dir direkt dran. Also was ist so dein persönliches Gefühl?
Also ja, im Moment ist es viel mehr. Es ist gerade schon richtig viel. Also das hat aber auch wirklich dadurch zu tun, wir müssen einfach auch nochmal um dieses Geopolitische und auf die Welt gucken, dass wir alle eben nicht durchs Rote Meer fahren können, durch den Suezkanal, weil da eben die Rebellen sich gerade extrem aufführen und alle unten um das Kap fahren müssen. Und das heißt, wir brauchen im Moment noch mehr Schiffe, um die Linie, die man immer hat. Wir fahren ja einen Linienverkehr wie einen Bus eigentlich, aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich habe im Moment eh schon mehr Schiffe. Ne? Ob das noch mehr wird, die Häfen sind extrem voll und es ist auch sehr, sehr getaktet. Ja? Wir können natürlich noch weiter fahren und noch mehr größere Häfen bauen. Ich weiß gar nicht, wohin eigentlich im Moment. Ne? Aber es ist schon, also auch Singapur, das ist extrem getaktet. Also da kommt man schon kaum mehr zwischendurch. Ja?
Aber es liegt in Anführungsstrichen an uns, weil wir so viel konsumieren. Genau. Wollen. Sonst würden ja nicht so viele Schiffe fahren, oder?
Ja, so ist es natürlich. Wie gesagt, muss ich das Steak aus Argentinien essen? Na, natürlich ist das so. Aber ich habe die ganze Technik. So viel Technik kommt aus Asien. Ja, das ist einfach so. Das werde ich so in dem Sinne schlecht zurückdrehen können, ja.
Ja, ich habe, bevor ich das Interview hier ja mit dir angefangen habe, auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, beziehungsweise ein Fragentool, dass meine Follower oder Followerinnen Fragen stellen konnten an eine Kapitänin vom Containerschiff. Okay. Und da sind natürlich ganz viele Fragen reingeprasselt, weil, Beate, du einen sehr spannenden Job hast. Und ich werde dich jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen. Ist es schwer, ein Containerschiff zu steuern?
Ja, schon manchmal schon, ja, genau. Also eigentlich haben wir ja entweder haben ein kleines Rad oder ein Steuerrad oder wir haben einen kleinen Joystick auch manchmal, aber nicht jedes Schiff, ne, das ist so wie mit jedes Auto, ne? Jedes Auto ist anders, jedes Schiff ist anders. Und ich hatte gerade zum Schluss zum Beispiel eins, das fuhr sich nicht wirklich schön. Also das hat er mal Mühe gehabt, um die Kurve zu kommen. Und das ist dann schon anstrengend.
Hast du Armmuckis? Also musst du trainieren?
Nee, das dann nicht. Nee. Also die 11 Meter, die muss ich nicht mehr rauf und runter.
Die musst du nicht mehr. Noch eine weitere Frage. Ist man oft einsam?
Das empfindet, glaube ich, jeder anders. Also ich könnte einsam sein, wenn ich das wollte, aber eigentlich bin ich das eher nicht. Also weil ich einfach auch ein offener Mensch bin und ein Ansprechpartner für alles Mögliche. Also von daher, es mag sein, dass manche Menschen das einsam empfinden. Ich eher nicht. Ganz im Gegenteil, manchmal ist es mir sogar zu viel und ich bin froh, wenn ich mal die Tür zumachen kann.
Die nächste Frage ist, an welchem Hafen bist du am liebsten?
Ich bin sehr gerne in Singapur tatsächlich.
Wieso? Weil alles so schnell läuft.
Ja, das ist eigentlich schade. Also eigentlich in Singapur ist eine tolle Stadt. Also okay. Es ist ein wunderbarer Stadtstaat und man ist auch relativ schnell in der City. Und es gibt noch einen anderen kleinen, wunderbar brasilianischen Hafen, São Francisco do Sul. Da konnten wir auch richtig ranfahren und dann ging man die Gangway runter und dann marschierte man zu Fuß ins Dorf und konnte da wunderbar essen. Und das ist auch so ein bisschen grün, bewaldet, leicht, kleiner Dschungel. Also das ist auch sehr schön. Das sind die kleinen.
Also du kannst dann auch vom Schiff gehen und theoretisch da, wo du bist, die Gegend auschecken?
Genau. Je nachdem, wie viel Zeit dann da ist natürlich. Und kann ich das aber auch tun, ja.
Noch zwei Fragen.
Ja.
Kann der die Kapitänin zur Rechenschaft gezogen werden, zum Beispiel bei Drogen im Container?
Theoretisch ja, praktisch offiziell nicht mehr so. Also man hat verstanden, dass wir dafür nicht verantwortlich sind und dass wir den ja nicht packen. Ne, es kommt ein bisschen auf die Länder drauf an, das muss man tatsächlich so sagen. Wir wissen aber, wenn also Ecuador, Kolumbien, ich hatte eine Route, wo wir dann durch Panama-Kanal, eben durch Europa, verschiedene Häfen in Europa und bis ins Schwarze Meer damals noch reingefahren ist. Und da weiß ich auch, da war dann schon klar, oh, da kann immer wieder was drin sein. Das wurde uns dann nachher auch mitgeteilt. Ja, ihr habt hier 75 Kilogramm Kokain drin gehabt. Ja, aber die wissen auch mittlerweile, dass wir das natürlich ja nicht unterstützen.
Ja, also die Sache ist halt die, ihr fahrt es. Und genau. Es wird gepackt, da sind Kontrollen, ihr müsst es abnehmen, ihr, was du am genau. Anfang gesagt hast, da steht dann Gefahrengut etc. Wahrscheinlich ist es rechtlich gar nicht erlaubt, dass ihr wisst, was da drin ist. Und dann
Naja, wir machen die Container auch nicht auf, ja. Die sind ja gesiegelt, insofern machen wir sie nicht auf. Trotzdem, also ich kann mich auch an einen Fall erinnern, wo wir tatsächlich auch mal verdächtige Päckchen an Deck gefunden haben. Die sind mir dann gemeldet worden und ich habe das dann für den nächsten Hafen den Behörden einfach offiziell gemeldet mit Fotos, mit allem. Und die haben sich bedankt, haben das abgeholt und gut war's.
Interessant.
Es kommt wirklich auch auf die Häfen drauf an. Aber bisher, die letzten Jahre jetzt, muss ich sagen, habe ich eigentlich nicht mehr gehört, dass irgendjemand dafür in den Knast gegangen ist. Ne? Ich weiß, in den Anfängen war das oft noch so. Weil,
verrückt.
Ja, weil einem das auch immer unterstellt worden ist, dass man das schmuggelt.
Verrückt, verrückt. Mich würde interessieren, wie einfach es ist, mit Containerschiffen mitzureisen und wie kann man das? Also als Privatperson.
Ja. Oh, das gibt's schon. Es gab lange Zeit, ich glaube, es gibt's auch noch in Hamburg zum Beispiel ein Reisebüro. Es gibt Räder auch immer noch, die 1, 2 Kabinen, 3 Kabinen freihalten für ja normale Passagiere, Fahrgäste. Also ich bin selber auch mal auf solche Containerschiffe gefahren, wo wir Passagiere mit hatten, maximal 3. Nur da muss man wissen, eben tatsächlich so, wir sind keine Eventagentur, ne? Man muss sich die Zeit selber bespaßen oder sich ausreichend Lesestoff mitnehmen und die Zeit dann so verbringen. Und man muss in den einzelnen Häfen in der Regel dann auch gucken, wenn ich sage, ich fahre jetzt hier nach Buenos Aires oder Montevideo, dann muss ich mir selber überlegen, was will ich mir da angucken, weil wir da nichts organisieren, natürlich.
Beate, in jeder Folge unseres Podcasts frage ich am Schluss meine Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin nach einer Art von Handlungsempfehlung, wie man die Zukunft etwas besser machen kann. Dich würde ich fragen, welche Handlungsempfehlung würdest du unseren HörerInnen geben, die eine größere berufliche Veränderung wagen wollen, wie du es ja auch getan hast?
Oh, Handlungsempfehlung. Ja, also offen sein. Also für mich war auch immer... Das ist ja auch, wenn man schon, ich sag mal, mit 40 ist man ja schon so ein bisschen in der Mitte des Lebens und da haben immer viele gesagt, oh Gott, wie kannst du nur? Und ich war einfach immer offen und neugierig und selbst wenn man sich manchmal fragt, wie finanziere ich das denn, findet sich immer etwas. Und diese Offenheit, die Neugierde, auch dem Neuen gegenüber, finde ich, das muss man sich immer bewahren. Das hilft einem auch bei so größeren Sprüngen eigentlich weiter.
Voll schön, voll schön. Damit endet die heutige Folge des Podcasts im LWL-Museum Schiffshebewerk Henrichenburg. Die Sonderausstellung Container, die globale Box, könnt ihr ab Frühjahr 2025 hier in diesem Museum sehen. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, die anderen Folgen noch zu hören, weil vielleicht habt ihr euch noch gar nicht angehört, tut das auf jeden Fall. So, Beate, vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Das war super spannend. Ich wünsche dir noch weitere tolle Reisen und dass die so schön sicher und auch so spannend verlaufen, wie du schon erlebt hast. Alles Gute vielen dir Dank. Und ja. Auch alles Gute unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fabrikfunk, ein gemeinsamer Podcast der LVR und LWL Industriemuseen, moderiert von Nadine Haddad. Sounds von Studierenden der FH Dortmund Sounddesign, Redaktion Saskia Berghäuser, Ellen Böhmler, Sonja Faller und Konrad Gutkowski.